Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Ja, schön, dass Sie wieder zuhören. Heute beginnen wir mit einem Blick auf aktuelles queeres Kino. Also Kino, das divers und modern, grenzüberschreitend und zukunftsweisend sein möchte. Und diese Queerness auch in mehreren Formen behandelt. Der erste Film, über den wir gleich sprechen, nimmt uns mit in die Welt der europäischen Clubszene, wo partyhungrige Nachtgestalten auf das mysteriöse Tier im Dschungel warten. Die Novelle »Das Tier im Dschungel« von Henry James, sie ist so ziemlich genau 120 Jahre alt und sie erlebt gerade einen wahren Boom im Kino, denn gleich mehrere Regisseure verfilmen diese Geschichte über einen Mann, der sein ganzes Leben lang beschließt, auf etwas zu warten, nämlich, dass sich eine große Prophezeiung erfüllt, die ihm einmal gesagt worden ist, dass eines Tages etwas Monströses in sein Leben treten wird. Und so wartet er mit einer guten Freundin darauf und während er wartet, verpasst er das, was wir alle das Leben nennen. Diesen Donnerstag kommt in unser Kino Patrick Chias Variante dieser Geschichte in unsere Kinos. Darin verlagert der österreichisch-französische Regisseur die Erzählung in einen Pariser Club. John und May heißen die beiden Hauptfiguren. Die treffen sich jede Nacht in diesem Club, warten auf den großen Knall in ihrem Leben und draußen rauscht die Zeit vorbei. Mitterrand, AIDS-Krise, Mauerfall, 9/11 und John und May sind weiter im Club und warten.
La bête.
Oui. La bête.
Das Böse, ein Ausschnitt aus Das Tier im Dschungel von Patrick Chia, den ich vor der Sendung in Paris erreicht habe. Und eingangs wollte ich von dem Regisseur wissen, was ihn denn an der literarischen Vorlage von Henry James so fasziniert hat.
Ja, als erstes natürlich gefällt mir das Buch, aber das ist noch kein Grund, einen Film daraus zu machen. Ich habe das Gefühl, dass man macht Filme, weil man etwas nicht ganz versteht oder nicht sagen kann oder etwas ist wirklich mysteriös und nicht künstlich mysteriös. Und dieses Buch ist einerseits sehr, sehr einfach und andererseits wirklich seltsam und mysteriös. Aber es ist auch sehr einfach und es geht um was ganz einfach Menschliches, nämlich um unsere Beziehung zum Leben, das, was wir erwarten, das, was wir wirklich erleben, das, was wir verpassen, wenn wir auf etwas anderes warten, also diese großen Fragen. Ja, und dann als letzter Punkt ist eigentlich die Sprache von James auch super. Also da sind die Sätze so, die tanzen so in der Luft, ist nicht immer ganz klar, um was es geht. Aber diese Form von komplexen Sätzen interessiert mich eben. Das hat ein wenig mit dem Kino zu tun, aber auch die Sprache hat mit dem Kino etwas zu tun. Aber ja.
Ja, das würde mich nämlich interessieren. Ist vielleicht schon die Literatur von Henry James filmisch angelegt?
Ich würde es anders beantworten. Ich habe das Gefühl, es geht um Kino im Film auch. Und nämlich um den Zuschauer. Was erwarten wir, wenn wir etwas anschauen? Wenn wir ins Kino gehen am Nachmittag, ist das doch etwas sehr Seltsames. Wir gehen mit ein paar Leuten in einen dunklen Raum, in einer Stadt und hoffen, dass wir etwas erleben oder etwas Großes erleben, dass uns etwas anspringt wie ein Tier im Dschungel. Und da setzen wir uns zusammen und dann das Gefühl, wenn wir rauskommen. Also ich hab das Gefühl, die Beziehung vom Zuschauer zur Leinwand hat etwas mit dieser Geschichte auch zu tun. Nämlich das Erwarten und das vielleicht Verpassen der Gegenwart und diese großen menschlichen Fragen eigentlich.
Das Pärchen aus der Vorlage, aber auch aus dem Film, das wartet ja auf dieses große, vielleicht auf das Tier aus dem Dschungel. Bei ihnen warten sie in einem Club. Das ist ein sehr spezifischer Ort, den sie sich ausgesucht haben. Wieso gerade der Club als Ort für ihren Film?
Der Club war der Schlüssel zum Film, weil ich hätte nie eine Verfilmung gemacht, die 1903 spielt oder London in Kostüm und so. Also das spricht mich irgendwie nicht an. Und der Club war wirklich der Schlüssel. Das habe ich viel später gefunden. Aber plötzlich war es klar, das könnte in einem Club spielen. Und nicht, um es schön zu machen oder was auch immer. Sondern weil, ist nicht der Club für viele von uns, für andere ist es vielleicht die Kirche oder die Kunst oder was auch immer. Aber der Club ist doch ein echter Ort, an dem wir etwas erwarten, an dem wir neben dem Leben leben oder etwas Größeres erwarten vom Leben oder dass die Gefühle größer sind und so. Und an dem wir auch irgendwie Zeit verlieren. Also das Unproduktive vom Club ist ja das Schöne daran, aber auch das Seltsame, wenn man in der Früh rauskommt, ist es ja nicht nur so, da drin war es schön und draußen ist es schrecklich. Es ist ja auch so, haben wir vielleicht was vom echten Leben verpasst? Also diese Ambivalenz des Clubs als Ort der größten Euphorie, aber auch der größten Melancholie, finde ich. Also ein Zwiespalt, den ich versuche im Film zu zeigen eigentlich.
Ist denn die Art und Weise, wie Sie diesen Club durch die Zeiten hinweg inszenieren, auch von Ihren eigenen Club-Erfahrungen geprägt? Oder anders gefragt, wie recherchiert man für so eine Club-Szenen, für die Club-Szenen aus Tier im Dschungel?
Wie recherchiert man? Man geht viel in Clubs. Natürlich bin ich viel in Clubs gegangen. Also der Film beginnt in 79. Also 79 war ich erst, wie alt war ich? 4 Jahre alt, also war ich noch nicht im Club. Ich bin so in den 90ern in den Clubs gegangen. Berlin war sehr wichtig, aber auch Brüssel und Paris anders. Und dann während dem Drehbuch schreiben bin ich nochmal sehr viel in Clubs gegangen. Zum Beispiel ins Berghain, das war noch vor Covid. Ist jetzt nicht sehr originell, aber nochmal schauen, was es ist und was ist das zwiespältige Gefühl und so. Also, und dann der Club im Film ist etwas speziell, weil es natürlich kein echter Club ist im Sinne von, es ist eben nicht das Berghain oder ein Pariser Club, den wir kennen würden. Es ist eine Mischung von allen diesen Clubs, als Ort der Möglichkeiten und Unmöglichkeiten.
Ist es denn eigentlich so, weil Sie das Berghain erwähnen und Berlin ist ja so weltbekannt für die Clubszene, auch eine bewusste Entscheidung gewesen, die Geschichte dann in Paris anzusiedeln? Es ist ja dann doch eine bewusste Setzung, Paris zu sagen und eben nicht Berlin, Wien oder Brüssel.
Wahrscheinlich war es bewusst, aber ich hoffe, dass es ein bisschen mehr als Paris ist oder weniger. Also, dass es ein bisschen offener ist, dass jeder... Ja, was man hofft bei einem Film, dass die Zuschauer Platz darin finden. Ich finde, dass Filme sind wie Häuser und schauen, wer da drin leben kann. Und gut, ich sage in Paris so, dass man irgendeine Info gibt, aber... Aber ob es jetzt wirklich Paris ist?
May und John sind ja in diesem berühmten Club dann in ihrem Film. Und wie ich schon gesagt habe, die Zeit läuft an ihnen vorbei. Also draußen passiert die Welt. Und es passiert auch die AIDS-Krise. Und ich glaube, das ist so ein zentraler Moment im Film, weil das ist etwas, was die Clubbesucher nicht wirklich vor der Tür lassen können. Nicht wahr? Die AIDS-Krise kommt mit rein. Also der Mauerfall und alles Politische, das kann man draußen lassen. Aber der Film macht schon deutlich, AIDS ist anders. AIDS kommt mit in den Club.
Das ist schön und stark, wie Sie es sagen. Also es freut mich, dass Sie es so gesehen haben. Ja, den Rest kann man verpassen, aber AIDS macht, dass der Tod im Club ist. Ich bin so am Anfang der 90er, habe ich angefangen, wirklich wegzugehen, in Clubs und so war ich 15 oder so, sagen wir so ungefähr. Und natürlich, AIDS war schon da, nur AIDS war sehr, sehr präsent in den Clubs. Also vielleicht nicht gerade in den Körpern, aber ich meine, die ganze Lust war mit dem Tod verbunden und ganz direkt. Und das hat mich selber überrascht. Wenn man Filme macht, es ist ja nicht so, dass man alles entscheidet und alles weiß. Und im Gegenteil, es ist vieles, was mich selbst überrascht. Und dass AIDS einen wichtigen Platz einnimmt, war dann auch sehr richtig. Also es ist irgendwie der Bruch in der Geschichte. Und da ist etwas, was größer ist als wir. Und auch John und May spüren es irgendwie. Also irgendwie ganz verpassen können sie es nicht. Und die Leute sterben und der Club wird leer, also in der Mitte des Films. Und war sehr wichtig, ja.
May und John haben einen Moment, wo sie ausbrechen wollen. Sie wollen, glaube ich, diesen Club verlassen. Und dann tritt plötzlich eine Figur auf, die ich sehr spannend finde. Die Figur wird gespielt von Béatrice Dalle, eine herausragende französische Schauspielerin. Was ist das für eine Figur? Sie überzeugt die beiden doch zu sagen, nee, ihr habt doch alles, was ihr braucht. Geht nicht, bleibt hier. Wie so eine verführerische, fast schon so eine antike Hexenfigur, die sagt, bleibt doch hier. Ihr braucht das da draußen gar nicht.
So eine allwissende Figur. Sie spielt die Türsteherin. Auf Französisch sagt man Physionomist. Das ist ein bisschen ein altmodischer Begriff, aber ist ein Begriff, den man verwendet. Und Physionomist hat eigentlich die Person, die die Gesichter lesen kann. Und die Rolle war wirklich für Béatrice Dalle geschrieben. Ich hatte schon einen Film mit ihr gemacht und wollte unbedingt nochmal mit ihr arbeiten. Und was ich an ihr mag, an ihrem Gesicht, ist, man spürt, dass sie denkt. Nur weiß man nicht genau, was sie denkt. Und das war auch ziemlich lustig beim Dreh. Also sie ist symbolisch für vieles, aber für was? Und sie ist gleichzeitig liebenswürdig und auch schrecklich. Und ist sie der Tod? Ist sie die Zeit? Ist sie eine Hexe oder ist sie eine Mutter?
Kann alles sein. Das Interessante ist ja, dass der Film spielt mit Realitäten. Also es passieren wirklich Dinge, die wirklich passiert sind. Der Mauerfall, die AIDS-Krise, 9-11. Das findet draußen statt. Innen drin inszenieren sie sehr stark. Und ich würde gerne, weil Sie ja selber schon gesagt haben, der Ort könnte überall sein. Also es gibt so eine Überzeitlichkeit in dem Club. Was war die Idee hinter der Visualität von Das Tier im Dschungel? Es sind auch so ein ganz gewisser Farbcode, der sich ändert mit den Zeiten. Wie haben Sie eine filmische, visuelle Form für Ihre Geschichte gefunden?
Also als erstes, bevor ich das genauer beantworte, was mich interessiert im Leben oder was uns wahrscheinlich viele interessiert, ist das Künstliche im Leben. Also wo spielen wir im Leben? Und im Club, klarerweise, ich meine, ich weiß nicht, was echt ist in einem Club. Also ein Club hat ja irgendwie immer was Künstliches. Aber in der Künstlichkeit gibt es auch die echten Gefühle. Also ich finde, sowas suche ich. Wo wir im Falschen, wie kommen wir zu einer Form von Wirklichkeit der Gefühle eigentlich? Und alles ist natürlich übertrieben. Und wie Sie schon gesagt haben, das Licht ist, also der Weg des Lichts im Film ist sehr wichtig. Der Film ist eigentlich ziemlich verrückt. Wir hatten natürlich ein kleineres Budget als erwartet. Und das ist voll okay so. Aber das ist ein Kampf, weil der Film ist wirklich verrückt. Wir haben manchmal 300 Tänzer, dann haben wir diese ganzen Lichtdinger, die Kostüme, also wirklich so 2000 Kostüme. Natürlich 25 Tracks, die ganze Musik und alles. Und worum es uns ging, dem ganzen Team und mir, war nicht so sehr immer genau zu sein, also irgendwas Genaues wieder da zu zeigen oder so, sondern wie die Zeit vergeht, wie sich alles bewegt. Und da zum Beispiel, Sie sprechen vom Licht, habe ich so ein Dokument gemacht für die Kamerafrau und das war der Weg des Lichtes, also das Drehbuch in Lichtform. Und nicht alle Clublichter nachmachen, also nicht alles, was wir erwarten. Nein, nein, sondern ganz klare Sätze, also klare Sachen aussuchen und an die glauben und auch an die Künstlichkeit daran zu glauben. Ein Club ist natürlich auch ein Theater, die Leute spielen und die anderen schauen die anderen beim Spielen an. Wir lieben ja alle auch beobachten in Clubs, also das gehört vollkommen zum Club dazu. Naja, und das große Ding war ihm irgendwie das Gefühl der Zeit, also die Zeit geht voran, aber irgendwie bleibt sie stehen und irgendwie wiederholt sie sich und dann verliert man sich in der Zeit, also es ist so ein Labyrinth. Und ja, das war ihm alle haben daran gearbeitet.
Club, Kultur, queere Ästhetik und Hochliteratur, das alles bündelt der Film »Das Tier im Dschungel« von Patrick Tschier, mit dem ich über sein Werk gesprochen habe. Der Film kommt Donnerstag in die deutschen Kinos. Kommen wir jetzt zu einer weiteren queeren Filmgeschichte. Gedreht hat sie Sebastian Silva. Er ist ein chilenischer Independent-Filmemacher, der in seinem dieses Jahr beim Filmfest von Sundance ausgezeichneten neuen Spielfilm »Rotting in the Sun« sich sehr mutig mit seinen eigenen Depressionen auseinandersetzt.
If you're doomed to live in torment, nothing can keep you from it. That is your fate.
Da hören wir ihn selbst. Silva spielt nämlich Sebastian in seinem eigenen Film, einen depressiven Filmemacher, der nicht weiß, wohin mit seinen ganzen Privilegien. Und er trifft eines Tages am Strand auf den schwulen Influencer Jason Firstman, der sich so langsam in Sebastians Leben schleicht. Es kommt zu einem Unglück und dann folgt ein recht chaotischer Bilderreigen voller grotesker, schwarzhumoriger Wendungen. Und dabei ist das alles sexuell sehr freizügig inszeniert als Feier einer Queerness, aber eben auch ein Film über soziale Ungerechtigkeiten, über soziale Medien, die schnell an ihre Grenzen kommen. Und ich konnte vor der Sendung mit Sebastian Silva in New York telefonieren, über seinen Film sprechen und wollte von ihm zunächst wissen, wie denn Rotting in the Sun, diese sehr persönliche Geschichte, überhaupt entstanden ist.
I think I was going through a very misanthropic moment.
Ich habe vor dem Film einen sehr misanthropischen Moment in meinem Leben durchlaufen. Und ich war sehr leicht gereizt von den meisten Dingen um mich herum. Es gab so viele Dinge in der Umgebung von Mexiko-Stadt, die mich genervt und beschäftigt haben. Erst als ich nach New York gezogen bin, konnte ich mich mit all diesen Sachen beschäftigen. Deshalb ist vieles in Rotting in the Sun direkt aus meinem Leben übernommen. Zum Beispiel habe ich in dem Gebäude gewohnt, in dem der Film spielt. Mein bester Freund Matteo besitzt sogar dieses Gebäude. Das ist eine sehr gute Gegend mit vielen Künstlern, die ständig in der Krise sind. Ich war auch so, aber ich bewahre mir immer einen Sinn für Humor. Ich wollte einfach einen Film machen, der über alles das, was ich erlebt habe, lacht und darauf hinweist, wie faul viele dieser privilegierten Menschen sind. Und dafür habe ich mit meinem eigenen verrotteten Leben angefangen. Der Film ist also in erster Linie ein misanthropischer Brief an mich selbst.
It was like a misanthropic letter to myself.
Aber es ist auch ein Film über eine kreative Krise, die sich steigert. Ja, die Figur des Sebastian, den Sie ja spielen, denkt ja ständig über Selbstmord nach, aber auf eine, ja, ich würde sagen, sehr erhabene Weise durch Gedichte und Schriften von Philosophen.
Right, I mean, he's having an existential crisis. He's not considering suicide.
Stimmt, er hat eine existenzielle Krise. Er denkt aber nicht über Selbstmord nach, weil er Schulden hat oder Probleme mit der Polizei. Er ist einfach nur müde vom Leben, was, glaube ich, zumindest in der westlichen Gesellschaft die häufigste Ursache für Selbstmord ist. Und ja, Sebastian liest Chiron und schreibt seine eigene Art von düsteren Aphorismen. Ich werte seine existenzielle Krise aber nicht ab. Gleichzeitig mache ich mich aber doch über einen Künstler lustig, der sich im Grunde für einen Gott hält. Sébastien hat so viele Möglichkeiten, sich zu verwirklichen. Er hat das Privileg, Kunst zu erzeugen, anstatt irgendwas zu machen, was er nicht will. Ich lache darüber, wie ernst sich Sébastien in seinem Weltschmerz nimmt. Er liest Chioran, aber gleichzeitig überhöht er sich selbst. Ich denke, seine Krise hat viel mit einem unkontrollierbaren Ego zu tun.
Like an unmanageable ego, you know?
Sie spielen sich ja selbst im Film. Wie herausfordernd war es, sich auf diese Weise auch zu zeigen? Denn sie zeigen sich im Film immer wieder sehr verletzlich, innerlich und äußerlich machen sie sich sehr häufig nackt.
Yeah, that is true. There are things that I don't care so much about, and I guess.
Ja, das stimmt. Ich bin mit meinem Werk immer sehr offen. Ich drücke häufig aus, was ich gerade fühle. Aber meine Gefühle zur Welt ändern sich ständig. Und ich denke, viele Menschen fühlen sich genauso. Vielleicht nicht genau gleich, aber ähnlich genug, um sich auf einer universellen Ebene mit mir und meinen Gefühlen zu identifizieren. Ich denke, dass das auch für Sébastiens Depression und seine Verzweiflung im Film gelten kann. Viele Menschen werden sich selbst in ihm erkennen, vor allem seinen Zusammenbruch unter der Last der Verantwortung, die er zu tragen hat. Die große Verantwortung, Kunst zu schaffen, Rechnung zu bezahlen, sich selbst und einen Hund zu ernähren. Das ist zwar ein sehr, sehr privilegiertes Leben, das er da lebt, und dennoch fällt ihm das alles schwer. Und zur Verletzlichkeit? Ja, der Film hat etwas Verletzliches und Intimes, weil es am Ende doch um mich geht. Ich war lange depressiv und habe Höhen und Tiefen erlebt. Also ja, ich öffne mich in diesem Film viel stärker als sonst in meinem Werk. Aber im nächsten Film will ich darüber sprechen, wie glücklich ich sein kann. Es soll ein positives Projekt werden.
I open up about that part, you know, but next movie I guess it would be about how happy I am dancing. I don't know.
Im Film trifft Sébastien am Strand auf Jordan Firstman. Das ist ein sehr bekannter Influencer, also in der richtigen Welt. Und Jordan ist sehr dankbar, weil Sébastien ihn da am Strand vom Ertrinken gerettet hat. Aber diese Dankbarkeit dieser Person hat immer auch eine gewisse Aggression. Ja? Jordan ist eine Person, die ständig redet, der Sébastien belagert. Und Sébastien scheint da fliehen zu wollen. Was ist das denn für eine Begegnung?
Jordan Firstman is like the perfect person for somebody with an existential crisis.
Beides sind sehr unterschiedliche Personen, die auf ihre eigene Weise sehr privilegiert sind. Aber diese Begegnung habe ich ähnlich erlebt, als ich Jordan zum ersten Mal begegnet bin. Ich wollte, dass Jordan im Film sich selber spielt. Ich war der perfekte Gegenpool zu Sébastien. Er sollte auf Sébastien treffen und ihn belästigen, weil Jordan für Sébastien alles repräsentieren soll, was mit uns Menschen falsch läuft. Aber gleichzeitig ist Jordan jemand, der das Leben liebt, der große Träume hat und sehr freundlich und sexuell sehr aktiv ist, was für mich bedeutet, dass er mitten im Leben steht. Und die Gegensätzlichkeit dieser beiden Charaktere entfacht die Filmhandlung. Und das ist immer wieder lustig. Aber irgendwie äußert sich mein Film dadurch auch kritisch gegenüber den sozialen Medien und dem Ruhm, der damit einhergeht. Jordan ist ja ein richtiger Star auf Instagram. Und man kann mir vorwerfen, dass er dadurch in meinem Film zu einem leichten Ziel für Witze und Kulturpessimismus wird. Ja, das stimmt. Aber sind wir nicht alle online etwas anderes? Geben wir dort nicht unserem Ego freien Lauf? Und für mich heißt es, wir sind alle ziemlich widerlich, wenn wir online sind. Davon soll Rotting in the Sun auch handeln. Auf eine lustige, aber auch tragische Weise. Neben den sozialen Medien thematisiere ich auch diese Sucht nach Eskapismus durch den zunehmenden Drogenkonsum in der westlichen Welt. Dadurch wird plötzlich auch der Klassismus der mexikanischen Gesellschaft ein Thema des Films. Und auch die soziale Ungleichheit. Das ist sehr viel und riskant. Ich weiß.
And the lack of opportunities.
Das ist wirklich viel, was Sie da in einem recht kurzen Film abhandeln möchten.
The movie is like a list of things that are contributing to this rotting feeling, you know.
Ich habe ja gesagt, dass der Film eine Art Suche ist nach diesem verrotteten Lebensgefühl, das ich eine Zeit lang gespürt habe. Und deshalb wollte ich alle Dinge zusammentragen, die meiner Meinung nach dazu beitragen. Das sind soziale Medien und unsere Eitelkeit und dieser tiefe Wunsch nach Anerkennung und dann die soziale Ungleichheit. Wie die Männer im Film die Putzfrau behandeln, ist furchtbar. Als Sébastien bei einem Unfall stürzt, ruft die Putzfrau keine Hilfe, weil sie Angst davor hat, ihren Job zu verlieren. Im Film gibt es also die soziale Ungleichheit. Es gibt die sozialen Medien und es gibt noch das Thema des Todes und die Betrachtung des Selbstmords als Option, um dem Leiden oder der Existenzangst zu entkommen. Und schließlich wird das Ganze abgerundet vom Thema der Gentrifizierung und wie wohlhabende Menschen Orte übernehmen. In diesem Fall sind es reiche Amerikaner, die langsam Mexiko-Stadt übernehmen. Und auch Sebastian, obwohl er kein Amerikaner ist, ist ein privilegierter Künstler, der dort wohnt, wo alle Touristen sind und die Einheimischen schlecht behandelt werden. Mein Film ist im Grunde eine Art Essay über die Oberflächlichkeit, in der wir alle gemeinsam leben, ohne zu wissen, wie wir daraus ausbrechen sollen.
Ich meine, im Film gibt es auch viel Nacktheit und viel Sex, viel schwulen Sex, aber diese Szenen sind nicht unbedingt erotisch gestaltet, sondern ja, sehr komisch, würde ich sagen. Warum war das für Sie wichtig?
Ja, ich denke, das war für mich wichtig, weil Jordan extrem promiskuitiv lebt. Dabei möchte ich nicht sagen, dass jeder Schwule so ist. Aber es gibt etwas an bestimmten Teilen der schwulen Community, die sehr sexpositiv leben. Ich war auch mal Teil dieser Kreise. Es gibt diese Welt und deshalb sollte die auch im Film erkundet werden. Und Jordan war jemand, der in dieser sehr sexpositiven Umgebung lebt. Und ich dachte, ich werde ihn fragen, ob er Interesse daran hat, Sex vor der Kamera zu haben. Denn normalerweise habe ich keine Sexszenen in meinen Filmen. Es ist also nicht so, dass ich Sexszenen unbedingt für diesen Film brauche. Aber ich fand das ein wichtiges Merkmal von Jordans Charakter. Und da Jordan sehr offen war und ich in Mexiko eine Gemeinschaft hatte, die wiederum sehr sexpositiv und recht schamlos in Bezug auf ihre Körper und ihr öffentliches Image agiert, war es nicht kompliziert, Leute zu finden, die keine Scheu hatten, ihre Körper im Film zu zeigen. Es war also nicht kompliziert und es fühlte sich sehr organisch an. Und wenn ich schwulen Sex im Film zeige, versuche ich nie, ihn erotisch zu gestalten. Ich versuche, eine Geschichte zu erzählen und eine Idee zu vermitteln. Also, ich stimme zu. Der Sex im Film ist sehr komisch, weil er eben der komischen Handlung dient.
Regisseur Sebastian Silva über seine queere Crime-Comedy Rotting in the Sun. Sehen kann man den Film derzeit exklusiv auf dem Streamingdienst Mubi.com. Regisseur Paul Schrader ist in der Filmwelt vor allem bekannt als Drehbuchautor des Filmklassikers Taxi Driver von Martin Scorsese. Doch als Regisseur von großartigen Filmen, wie ich finde, wie American Gigolo oder Light Sleeper, hat sich Schrader selbst als obsessiver Betrachter von so angespannten männlichen Figuren etabliert. Und genau diesen Aspekt seines Schaffens hat er derzeit in einer neuen Trilogie wieder abgearbeitet. Über die ersten Filme dieser Trilogie, also über First Reformed und Card Counter, haben wir in den letzten Jahren an dieser Stelle immer wieder berichtet, weil sich für diese Filme immerhin noch ein Kinoverleih gefunden hat. Für den Abschluss der Trilogie für Master Gardener müssen wir an dieser Stelle mit der Blu-ray vorlieb nehmen.
Der Nandina Domestica ist ein aus Ostasien stammender Zierstrauch. Zu einer bestimmten Jahreszeit riecht er nach Minze mit einem Anklang von Bittermandel. Gibt dir einen ordentlichen Kick. Wie der Kick, der dich durchfährt, kurz bevor du den Abzug drückst.
So klingt er, der Master Gardener mit Joel Edgerton und Sigourney Weaver in den Hauptrollen, erscheint bei uns am 6. Oktober. Und vor der Sendung konnte ich mit Filmwissenschaftler Markus Stiegelegger über den Film und vor allem über das Werk von Paul Schrader sprechen und wollte zunächst von ihm wissen, was das denn überhaupt für eine Geschichte ist, dieser Master Gardener.
Das ist eine relativ komplexe Geschichte, die uns zunächst auf eine falsche Spur lockt. Denn der Film beginnt ja mit einem sehr ästhetischen Vorspann, wo man eben diese Flora und Fauna des Gartens bewundern darf. Tatsächlich geht es aber um eine deutlich rassistische Plantagenbesitzerin der Neuzeit, könnte man fast sagen, die ihren Garten von der Hauptfigur, gespielt von Joel Edgerton, gestalten lässt. Und dieser Landschaftsgärtner hat eine düstere Vergangenheit. Also es wird deutlich, dass er wohl ein Neonazi war und dann als Kronzeuge sich aus dieser Szene verabschieden konnte. Er ist aber ein Mann der Gewalt. Und er hat eine Affäre mit dieser älteren Dame, die von Sigourney Weaver gespielt wird, die ihn quasi so, ja, wie so ein Handlanger hält. Und sie bittet ihn dann für ihre aus ihrer Sicht missratene Nichte, die aus der Drogenszene dann kommt, Maya, sich um diese junge Frau zu kümmern. Und Maya ist ein schwarzes Mädchen. Mädchen wird dann deutlich und sie ist deswegen von der Plantagenbesitzerin, will ich mal sagen, auch rassistisch abgelehnt. Ne? Und der Film aber lässt das relativ subtil nur durchscheinen, diese Dinge, und sie entlarven sich nach und nach und das Ganze wird von eben dieser subtil unterdrückten, melodramatischen Geschichte dann mehr und mehr zu einem Thriller, der dann auch gegen Ende immer mehr eskaliert.
Das ist ja auch ein sehr seltsames Figurenkabinett, das Paul Schrader in seinen letzten drei Filmen da entworfen hat. Wir haben einen zweifelnden Priester, wir haben einen Casino-süchtigen ehemaligen Veteranen und jetzt diesen Neonazi. Wie fügen sich denn diese Figuren in den Kontext der Trilogie, aber auch in das Werk von Paul Schrader insgesamt?
Ja, also im Grunde hat er selbst das ja ein bisschen vorgegeben, Man-in-a-Room-Filme seien seine Filme, hat er mal gesagt. Und das beginnt natürlich spätestens mit Taxi Driver. Ein Taxi Driver inspiriert von der Geschichte Aufzeichnung aus einem Kellerloch von Dostojewski. Quasi dieses isolierte, die fragile Männlichkeit, die sich nach außen hin unter anderem mit Aggression und Gewalt äußert, aber eigentlich unfähig ist, wirklich zu Empathie und sich zu vermitteln, zu kommunizieren. Und diese Form, also männlicher Fragilität, aber auch toxischer Männlichkeit, wie man das heute nennen würde, das interessiert ihn wirklich seit Beginn seiner Karriere. Und das hat er kontinuierlich weiterentwickelt. Und im Alter, will ich jetzt mal sagen, weil Paul Schrader ist ja jetzt schon längere Zeit aktiv auch, hat er nochmal diese Trilogie gemacht. Er sagt, sie sei nicht als Trilogie angelegt, aber diese Filme sind verschiedene Blickwinkel auf aktuelle politische Phänomene, auch spirituelle Phänomene, wie man bei First Reformed kommt ja quasi, also die ökologische Krise zusammen mit Glaubensfragen und ethischen Überlegungen. Und all diese Aspekte werden in den Filmen in unterschiedlicher Richtung verdichtet. Das verbindet die Filme, aber sie sind thematisch völlig unterschiedlich und zeigen auch, dass er wirklich das Interesse hat, sehr differenziert mit aktuellen Phänomenen umzugehen, was auch zum Beispiel die diversen Liebesgeschichten ausmacht. Also die oft quasi dann in beiden Fällen jetzt der neueren Filme, also Card Counter und Master Gardener, schwarze Frauen und weiße Männer zusammenbringt. Immer auch Männer der Gewalt, wie das ja auch schon war. Im einen Fall ein Kriegsveteran, im anderen Fall also diesen Neonazi-Veteranen und so weiter. Also das sind alles Dinge, die ähnliche Strategien auf unterschiedliche Weise visualisieren.
Paul Schrader betont ja auch, dass diese drei Filme ein Porträt eines angespannten, gespaltenen Milieus des zeitgenössischen Amerikas sind. Was ist das denn für ein Amerika-Bild, das diese Filme deutlich machen?
Ich habe in einem Band über Western vor einiger Zeit das als Inner Frontiers bezeichnet. Also Amerika basiert ja auf der Frontier-Mythologie, der Idee, dass die Grenze zwischen Wildnis und Zivilisation nach und nach Westen hin erschlossen wurde und dann in gewisser Weise das Land formiert werden konnte. Und dabei entstanden aber hinter quasi diesen Pionieren neue Grenzen, die Inner Frontiers. Und die orientieren sich an den Phänomenen Race, Class und Gender. Ja, mit den amerikanischen Begriffen, weil sie aus dieser Theorie ja kommen. Und all diese Aspekte sind ganz deutlich in den Filmen. Master Gardener ist natürlich der Klassenkonflikt ganz deutlich. Also diese superreiche Frau, die es wahrscheinlich geerbt hat, dieses ganze Anwesen, die darüber herrscht, immer noch wie eben eine Plantagenbesitzerin des 19. Jahrhunderts, also des frühen 19. wohlgemerkt. Und dann der Race-Aspekt, der sich in den Liebesgeschichten äußert, die nicht unproblematisch sind, aber auf eine sehr interessante Weise doch auch Harmonie produzieren und sehr nachvollziehbar sind. Und natürlich geschlechtliche, also Gender-Definitionen, was ist männlich, was ist weiblich, wie wird das neu ausgehandelt. Also all diese Dinge sind hier, denke ich, sehr differenziert nachvollziehbar.
Paul Schrader geht es ja häufig um eine ja sehr heftige Sinnsuche dieser Figuren. Nicht selten entlädt sich das dann auch in so einem sehr kathartischen Akt der Gewalt am Ende des Films meistens. Ist das ein Kino, das am Ende vom Schmerz erzählt, aber auch das große Thema der Erlösung hat? Paul Schrader kommt ja aus einer sehr calvinistischen Familie. Das ist ihm, glaube ich, immer sehr wichtig zu betonen.
Paul Schraders Filme sind nicht programmatisch religiös, wie man das vielleicht sehen könnte bei Mel Gibson. sondern sie sind inspiriert von einer religiösen Sozialisation und hineingedacht in eine spirituelle Dimension. Es ist nicht zufällig, dass Paul Schraders Buch Transcendental Style in Film hieß oder heißt, also er hat es ja in einer neuen Version mittlerweile rausgebracht. Diese Filme orientieren sich an diesem spirituellen Gedanken. Und jetzt ist Erlösung natürlich auch ein christlich kodiertes Motiv. Aber in seinen Filmen wird auffällig, dass er in der Lage ist, das immer neu anzupassen, zu transformieren und immer auch eben neu aufzuladen, ja, für uns auch interessant aufzuladen. Also seine Filme sind jetzt keine Faith-Flicks oder Religious Movies, wie er das selbst ja abwertend nennt, sondern im Gegenteil, es sind Filme, die auch eine spirituelle Dimension verfolgen, genauso wie sie eine ethische Dimension haben. Und für uns als Publikum wird das als Frage zurückgegeben. Ist das eine Erlösung? Ist eher der Aspekt dieser Filme. Und wenn am Schluss zum Beispiel die Protagonisten tanzen, dann ist natürlich die Frage, ist da wirklich jetzt eine Lösung gefunden, ja, oder ist nicht eigentlich alles vertagt und bleibt nicht alles um sie herum im Chaos und im Inferno? Also das sind alles Qualitäten, die ich auch in seinen Filmen sehe und die auch ein bisschen mit seiner im Alter deutlicheren Weisheit, also es ist nicht mehr die Wut, die in Taxi Driver ist, es ist auch eine gewisse verstehende Milde, die damit verbunden ist.
Sagt Markus Stiegelegger über den Spielfilm Master Gardener von Paul Schrader, den Abschluss seiner letzten Trilogie. Ab dem 6. Oktober, also nächste Woche, erscheint der Film bei uns auf Blu-ray und auf Video on Demand. Agnieszka Holland, das ist Polens bedeutendste Filmregisseurin. Sie hat auch schon in Hollywood gedreht. Ihre Filme werden regelmäßig auf den großen Festivals gezeigt. Wie erst vor ein paar Wochen, wir haben ja darüber berichtet, als sie in Venedig den Preis der Jury bekam für ihren neuesten Film Green Border, der mittlerweile in ihrer polnischen Heimat für eine wahre Staatsaffäre sorgt. The Green Border erzählt drastisch davon, welches Elend und welche tödlichen Konsequenzen die illegalen Pushbacks an der polnisch-belarussischen Grenze für die Flüchtlinge bedeuten können. Und jetzt ist Agnieszka Holland in Polen heftigen Angriffen seitens der Regierung ausgesetzt. Antipolnische Propaganda wird Agnieszka Holland vorgeworfen. Die Drohungen gegen sie sind mittlerweile derart massiv, dass sie unter Personenschutz steht. Christian Berndt über einen Film, der mitten im Wahlkampf ein ganzes Land spaltet.
Familien mit kleinen Kindern werden aus dem Bus gezerrt und über die Grenze getrieben. Sie waren wie viele andere Flüchtlinge den Versprechungen des belarussischen Diktators Lukaschenko gefolgt, gegen Bezahlung über Belarus nach Europa gelangen zu können. Doch an der Grenze werden sie von belarussischen Soldaten nach Polen gejagt und dann auf der polnischen Seite wieder zurück nach Belarus getrieben. Agnieszka Hollands Spielfilm The Green Border zeigt in schwer erträglichen Bildern die Brutalität der sogenannten Pushbacks. Auf dem Filmfestival von Venedig wurde der Film prämiert, aber in Polen sieht sich Agnieszka Holland heftigen Angriffen von Seiten der Regierung ausgesetzt. Ihr wird antipolnische NS-Propaganda vorgeworfen, wie sie im Interview erzählte.
They compare me to Goebbels, I think.
Ausgerechnet die Nachfahrin von Holocaust-Überlebenden wird von Regierungsvertretern mit Goebbels verglichen. Und in einem Fernsehinterview zitierte Polens Präsident Andrzej Duda den Satz: Nur Schweine sitzen im Kino. Duda bezog den Satz auf polnische Landsleute, die sich The Green Border im Kino anschauen. Damit setzte er den Film mit NS-Propaganda gleich, sagt der Filmjournalist vom Nachrichtenmagazin Newsweek Poland, Arthur Zaborski.
This is the expression that was used during the Second World War, when in the cinemas there were German films.
Der Satz wurde während der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg für Polen verwendet, die sich in den Kinos deutsche Filme anschauten.
A lot of people believe that.
Viele Menschen würden den Vorwürfen der Regierung glauben, meint Zaborski. Die Regisseurin wird in den sozialen Medien mit derartigen Hassreden bedroht, dass sie sich Personenschutz organisieren musste. Dass die Regierung so maßlos vorgeht, hat, so Zaborski, auch mit dem laufenden Wahlkampf zu tun, für den die Regierung das Thema ausschlachte.
This is the film that has the biggest coverage in the modern Polish history of cinema.
Es gibt über The Green Border die größte Berichterstattung in der modernen polnischen Filmgeschichte. Während die staatlich kontrollierten Medien die Regierungssicht verbreiten, so Zaborski, würden viele private Medien positiv über den Film berichten. Erreicht hat die Regierung scheinbar das Gegenteil ihres Anliegens. Der Film erlebte das beste Kinostartwochenende eines polnischen Films in diesem Jahr. Ein weiteres Problem ist für die Regierung, die sich so dezidiert als pro-katholisch definiert, dass The Green Border im Vatikan ausgezeichnet werden soll. Ob die Kampagne der Regierung ihr schade, werde sich erst nach den Wahlen Mitte Oktober zeigen.
If peace will win again, then definitely the landscape of the Polish cinema will change.
Wenn die Regierungspartei Peace die Wahlen gewinnt, werde sich die polnische Filmlandschaft definitiv verändern, meint Zaborski. Denn Filmschaffende würden sich in Zukunft überlegen, ob sie angesichts solcher Angriffe noch kritische Themen behandeln wollen. Die Schärfe der Kampagne hat zwar auch Regisseurin Elvira Neviera überrascht.
Der Ausmaß ist schon erschreckend, aber das ist eine Realität, in der wir in Polen schon seit lang leben. Eine Realität, in der wir als Filmemacher auch nicht über alle Themen sprechen können, weil wir die Finanzierung nicht bekommen.
Auch The Green Border wurde ohne klassische Filmförderung gedreht. Agnieszka Holland hat sich entschieden, einen Spiel- und keinen Dokumentarfilm zu drehen, weil die Grenzregion nicht zugänglich ist. Weder dürfen Medien noch humanitäre Organisationen dort hinein. Neviera konnte die sogenannte grüne Grenze besuchen, weil eine Freundin dort lebt. Anwohner und deren Besucher haben, falls sie eine Genehmigung erhalten, Zugang.
Ich war selbst vor Ort mit der Kamera, aber ich habe es rein menschlich nicht über mich bringen konnte, dort zu drehen, angesichts der Tragödie, die dort geschieht. Wenn Sie nachts gegenüber einem Menschen stehen, der halb eingefroren ist, wo drumherum Hunderte von Polizisten den Wald durchsuchen und Sie werden selbst zu Feind, weil Sie jemandem helfen, sein Leben zu retten.
Was Neviera dort getan hat, den Menschen Nahrung und Kleidung zu bringen, um sie vor dem Verhungern zu retten, ist strafbar. Auch dieses Thema kommt in The Green Border vor. Die Angriffe gegen Agnieszka Holland seitens der Regierung haben auch Regisseurin Olga Heiders, die Mitglied der Europäischen Filmakademie ist, schockiert.
I don't feel safe and this is the first time in many years that I don't feel safe physically.
Sie fühle sich, sagt Heiders, auch körperlich nicht mehr sicher im Land. Die Angriffe gegen Agnieszka Holland würden beweisen, dass man sich in Polen künstlerisch nicht mehr frei äußern könne. Trotzdem gäbe es immer noch eine starke polnische Filmszene, die angesichts der Regierungskampagne sehr solidarisch sei. Aber es werde immer schwerer, Filme finanziert zu bekommen, die der Regierung nicht passen. Die Agenda der Regierung sei ganz klar, so Heiders, gegen Minderheiten gerichtet, Flüchtlinge, LGBTQ und kritische Künstler. Große Hoffnung setzt Heiders auf die Wahlen. Was passiert, wenn die Regierung gewinnt? Daran will sie im Moment lieber nicht denken.
The Green Border von Agnieszka Holland sorgt in Polen für einen großen Skandal und eine Staatsaffäre. Der Film selbst ist international aber begeistert aufgenommen worden. In über 50 Ländern wurde er verkauft. Auch in Deutschland kommt er offiziell in die Kinos Anfang 2024. Heute Abend wird die Goldene Muschel verliehen. Das ist der Hauptpreis des traditionellen Filmfestivals im baskischen San Sebastian, das dieses Jahr zum 71. Mal stattgefunden hat. Es ist auch immer so der traditionelle Abschluss der großen Filmfestival-Herbstsaison. Und dieses Jahr gab es keinen deutschen Film im Wettbewerb, aber es gab einen deutschen in der internationalen Jury. Christian Petzold entscheidet nämlich, wer heute Abend die Goldene Muschel bekommt. Aus welchen Filmen er aussuchen konnte, das weiß Martin Hamdorf, der für uns das Festival besucht hat.
Ines, eine junge Künstlerin, reist durch Indien. Mit dabei hat sie einen feministischen Science-Fiction-Roman aus dem Jahre 1905. Er beschreibt ein utopisches Land. Hier regieren die Frauen, die Männer erhalten keine Ausbildung und kümmern sich um den Haushalt. Das alles erzählt Isabel Herrera mit wunderschönen handgemalten Aquarellen und Zeichnungen und Elementen eines Schattentheaters, das an Lotte Reiniger erinnert. Sultanas Traum ist der erste Animationsfilm im Wettbewerb von San Sebastian und dezidiert feministisch. Nach einer langen Zeit männlicher Helden gibt es immer noch zu wenige Heldinnen. Die Gleichberechtigung von Mann und Frau ist weder im Kino noch in der Gesellschaft Normalzustand, sagt Isabel Herrera.
Warum muss man immer noch darüber berichten, wie viele Frauen beim Filmfestival antreten oder wie viele Ministerinnen in der Regierung sitzen? Warum müssen wir nach so vielen Jahren immer noch die Zahl übermitteln? Ne? Ich hoffe, dass mein Film auch ein kleiner Beitrag dazu ist, dass Mädchen in Zukunft nicht mehr in diesen Kategorien denken und für sie die Stärke der Frau etwas ganz Natürliches ist.
Drei Wettbewerbsfilme kamen aus Spanien. alle drei von Regisseurinnen und über Protagonistinnen, die ihr Leben neu beginnen müssen. So handelt der mit Laienschauspielern in galizischer Sprache gedrehte Okorno, das Horn, von Maria, einer Hebamme, die nach einer illegalen Abtreibung aus ihrem Dorf nach Portugal flüchten muss. Der Film spielt 1971 und erzählt mit einer beeindruckenden, gemäldeartigen Bildgestaltung von archaischen Strukturen, Frauensolidarität und Armut in der Endphase der Franco-Diktatur. Un Amor, eine Liebe, beruht auf dem gleichnamigen Roman der andalusischen Schriftstellerin Sara Mesa. Eine junge Frau zieht in ein kleines, unwirtliches Dorf und gerät hier in einen Mikrokosmos aus Kontrolle, Männergewalt und Heuchelei. Von Frauensolidarität ist wenig zu spüren. Regisseurin Isabelle Coixet glaubt nicht an einfache Lösungen. Auch im Kampf der Geschlechter sucht sie die Zwischentöne.
Para mí, lo que yo querría que fuera el cine político también es que enseñara las contradicciones.
Meine Vorstellung vom politischen Film ist, dass er auch die Widersprüche der guten Absichten zeigt oder die Widersprüche der Theorien, die uns erdrückt haben. Ich wünsche mir ein politisches Kino, das nicht nur kritisch, sondern auch selbstkritisch ist.
San Sebastian war immer ein Festival, das stark von politischen Umständen beeinflusst wurde. Gegründet noch während der Franco-Diktatur, wurde es mitunter zum Forum für sonst unübliche politische Kundgebungen. So gab es etwa 1973 bei der Vorführung eines argentinischen Films Solidaritätsbekundungen mit der gerade durch den Militärputsch gestürzten demokratischen Regierung in Chile. Auch im Zusammenhang mit dem ETA-Terrorismus wurde das Festival Schauplatz erbitterter politischer Auseinandersetzungen. Das wiederholt sich dieses Jahr, als gleich 500 teils sehr bekannte Vertreter aus Politik und Kultur erfolglos forderten, einen Dokumentarfilm über einen ehemaligen ETA-Anführer aus dem Programm zu nehmen. Im Wettbewerb ging es um dysfunktionale Gesellschaften, erodierende Sozialsysteme, Covid in Rumänien und das Ende des französischen Kolonialismus. Oder um die politische und wirtschaftliche Krise der Demokratie. So erzählt die argentinische Komödie Puan vom erbitterten Kampf um einen Lehrstuhl für Philosophie an der Universität von Buenos Aires und das, während das ganze Land in den Staatsbankrott schlittert. Hier wird der schwarze Humor politisch, sagt Co-Regisseurin Maria Alche.
Alle persönlichen Spannungen, Ego-Trips und Eifersüchteleien werden plötzlich zweitrangig, wenn die große politische und soziale Krise alles erfasst. In unserem Fall betreffen die Folgen der eskalierenden Staatsverschuldung plötzlich die ganze Gesellschaft.
Viele spanische und lateinamerikanische Filme in San Sebastian, auch in den Nebensektionen, verbinden auf überzeugende Weise die persönliche Geschichte mit dem politischen und sozialen Hintergrund. So erzählt die Argentinierin Paula Hernandez in El Viento Arrasa, der Wind erdrückt, von einer jungen Frau, die sich von ihrem Vater, einem evangelikalen Prediger, emanzipieren will. Dabei repräsentiert der Vater eine religiöse Bewegung, die in Lateinamerika immer einflussreicher wird, sagt die Regisseurin.
In dieser misma acción hay un discurso político.
Gefährlich ist für mich der politische Diskurs hinter all ihren Aktivitäten. Sie erklären, wie man das Leben richtig leben soll. Und das ist eine Kampfansage an viele grundlegende Rechte, die in den letzten Jahren errungen worden sind. Für Frauen, für Homosexuelle und viele andere. Ihre politischen Visionen stellen den ganzen Wandel hin zu einer gerechteren Gesellschaft in Frage. Sie wollen die Zeit zurückdrehen.
Filme von Regisseurinnen prägten das 71. Filmfestival in San Sebastian. Wolfgang Martin Hamdorf berichtete. Und welcher Film gewonnen hat, das hören Sie heute Abend in unserem Kulturmagazin Fazit ab 23.05 Uhr. In Deutschland ist Berlin die Stadt mit der höchsten Leinwanddichte. Und das schon seit über 100 Jahren, müsste man sagen. Berlin ist eine wahre Kinostadt. Und in der Geschichte dieser Kinos, der Seele und der Leinwände spiegelt sich natürlich auch die Geschichte des 20. Jahrhunderts und damit auch die Geschichte Berlins wieder. Ein besonderes Kapitel dieser Geschichte kann man ab nächster Woche in einer Filmreihe des Deutschen Historischen Museums sehen, die sich nur mit dem Kinoprogramm der Alliierten von Kriegsende bis 1946 beschäftigt, also genau ein Jahr nach dem Ende der Kampfhandlungen. Was für ein Kino haben die Alliierten den besiegten Deutschen überhaupt gezeigt und wie kamen diese Filme bei den Berlinern an? Das konnte ich vor der Sendung den Kurator Frederik Lang fragen und wollte zuerst von ihm wissen, welche dieser Fragen ihn denn besonders gereizt hat.
wie ist das Publikum damals ins Kino gegangen? Was hat das Publikum gemacht? Was hat es empfunden? Und da ist natürlich der erste Schritt einfach zu gucken, was gab es überhaupt für Filme? Also, weil es ist natürlich auch klar, dass alle alliierten Mächte ihr Filmprogramm auch irgendwann danach ausgewählt haben, was das Publikum sehen wollte. Weil das macht natürlich keinen Sinn, auch selbst im Sinne einer Re-Education, den Leuten Filme zu zeigen und keiner geht ins Kino. Also muss man natürlich schon gucken, was möchten die Leute sehen und da dann eine Balance finden. Und das sind so Fragen, die mich dann umgetrieben haben. Und das war von Anfang an auch relativ schnell klar, dass wir das zweigleisig machen werden, dass es einerseits eine Publikation gibt, aber gleichzeitig auch diese Filmreihe, um das eben auch wiedererlebbar zu machen. Denn ich bin Filmhistoriker und Kurator und das Kino, also ich glaube an das Kino, sage ich jetzt einfach mal so ganz salopp, dieses Kino als kollektiven Ort. Und das war für mich ganz wichtig auch zu sehen, wie ist es, wenn man versucht, diese Programme von damals zu rekonstruieren und im heutigen Publikum erlebbar zu machen.
Aber beginnen wir doch mit dem Ende, also erstmal mit der Zustandsbeschreibung des Ortes, wo die Kinos ja sind. Also Berlin am 8. oder 9. Mai, je nachdem, ist der Zweite Weltkrieg in Europa zumindest zu Ende. In Berlin werden die Kampfhandlungen etwas früher eingestellt. Wie ist denn der Kinozustand in dieser Stadt in diesem Moment? Gibt es Kino in Berlin bei Kriegsende?
Es ist nicht ganz genau nachweisbar, ob es tatsächlich sogar Kinos gab, die, sagen wir mal, durchgespielt haben, weil natürlich gab es immer wieder Stromausfälle, Stromknappheit, aber es ist durchaus nicht unwahrscheinlich, dass einzelne Kinos einfach die Möglichkeit genutzt haben, wenn es ging, haben sie gespielt. Die sowjetischen Besatzer haben sehr, sehr schnell eben die erste Tageszeitung gegründet, die ist am 15. Mai zum ersten Mal erschienen. Und da ist einfach schon in der dritten Ausgabe sind diese 8 Filme genannt. Also es ist ganz klar, dass das sehr schnell versucht wurde, wieder so eine Art Kulturleben. Also das ist auch ein besonderer Ansatz der sowjetischen Besatzungsmacht gewesen, sofort wieder ein Kulturleben in Gang zu bringen und einfach den Leuten auch etwas zu bieten in diesem Moment. Und die Kinos waren sehr, sehr viele zerstört. Ganz viele von den Großkinos waren zerstört. Aber in den Bezirken waren viele kleine Kinos durchaus in einem Zustand, dass man sie eigentlich auch sofort wieder bespielen konnte. Und man darf auch nicht vergessen, das Kulturleben wieder in Gang zu bringen, bedeutete natürlich auch, dass Theater, Varieté, Kabarett, was natürlich auch technisch fast einfacher machbar ist als Kino, sehr schnell wieder in Gang kam. Und da war auch ganz schnell soweit, dass die großen Säle gar nicht mehr als Kinos benutzt wurden. Also die großen Kinosäle, die den Krieg überstanden haben, wurden gar nicht unbedingt als Kinos genutzt, sondern als Ersatzspielorte für andere Kulturbetriebe. Plakativste oder größtes Beispiel ist der Titania-Palast in Steglitz. Der wurde sehr, sehr schnell von den Berliner Philharmonikern übernommen. Das nur als ein Beispiel.
Jetzt habe ich aus dem Programm schon erfahren, dass es so zwei Strömungen der Filme gab, die Alliierten dann in Berlin gezeigt haben. Lassen Sie uns doch mal erstmal auf den ersten, auf die Unterhaltung vielleicht setzen. Wie wichtig war dieser Unterhaltungsaspekt, beziehungsweise anders gefragt, welche Rolle spielte Eskapismus, den man der Bevölkerung in den Ruinen, in den Trümmern von Berlins auch irgendwie geben wollte?
Es ist mit Sicherheit auch also eine gewisse Art und Weise, die Bevölkerung einem gewogen machen. Also dass die Bevölkerung den Besatzern, den Befreiern, je nachdem wie sie gesehen wurden, dankbar ist dafür, dass sie eine Auszeit von diesem ja durchaus sehr, sehr harten Alltag und der ja auch sehr, sehr restriktiv und limitiert war, einfach durch die Regularien der alliierten Besatzer. Da war es sicherlich auch ganz klar, dass man den Leuten eine Form von Eskapismus, eine Form von Ablenkung von diesem Alltag geben wollte. Und dabei ist man natürlich auch so vorgegangen, dass man geguckt hat, welche Filme sind gut angekommen. Also versucht man, das ist eine ganz logische marktwirtschaftliche Denke eigentlich, versucht man diese Filme dann auch weiter zu zeigen. Also bei den sowjetischen Filmen ist es zum Beispiel auch ganz interessant, weil im Sommer 1945 ist ein sehr, sehr breites Spektrum gezeigt worden. Also von Partisanenfilme, die auch durchaus Nazi-Gräuel in der Sowjetunion irgendwie gezeigt haben, bis hin zu musikalischen Komödien. Filme, die, glaube ich, das deutsche Publikum sehr, sehr überrascht hat, weil zumindest die Menschen, die aus der Weimarer Republik noch sogenannte Russenfilme kannten, dachten bei sowjetischem Kino immer nur an Panzerkreuzer Potjomkin, an große Revolutionsdramen, also an Monumentalfilme, aber nicht an leichte Musikkomödien, die irgendwie am Schwarzen Meer spielen oder sowas. Und bei den amerikanischen Filmen, gut, das amerikanische Kino baut sowieso vor allem auf Eskapismus und auf Unterhaltung auf. Also da ist die Sache, denke ich, naheliegender.
Sie eröffnen ja mit dem amerikanischen Film.
Mit dem amerikanischen
Started Film. With Eve, genau. Ein Riesenhit damals.
Das war einer der erfolgreichsten Filme im Nachkriegs-Berlin. Weit über 500.000 Zuschauer in den ersten Monaten. Allein in Berlin bei einer Stadt, die zwischen 2 und 3 Millionen Einwohner damals hatte. Ist ein Film, den wir auch als Eröffnungsfilm ausgesucht haben, weil aus zwei Gründen. Weil er einerseits so einen gewissen Geist des Weimarer Kinos enthält. Der Regisseur Henry Koster musste emigrieren, hieß Hermann Kosterlitz, hat auch in der Weimarer Republik schon Filme gedreht, auch der Produzent Joe Pasternak musste emigrieren. Und gleichzeitig ist es aber auch der Film, mit dem die Amerikaner endlich im Oktober 1945 ihr Premierenkino eröffnen konnten. Das Gebäude gibt es auch heute noch, das ist das Metropol am Neulendorfplatz, das hieß davor Mozartsaal. Die Amerikaner haben es als neue Skala eröffnet, und zwar als Zusammenschluss mit dem dem großen Varieté-Theater Scala, das sich davor in der Martin-Luther-Straße befand, das aber ausgebombt war. Und diese Varieté-Truppe, wie auch die amerikanische Besatzungsmacht, haben sich eben dort zusammengefunden und haben ein großes Eventhaus, wenn man so will, würde man heute sagen, gemacht, wo es zuerst eine Stunde Varieté-Programm gibt und dann gibt es erst das Filmprogramm. Das Varieté-Programm haben wir natürlich jetzt für die Eröffnung gestrichen, aber das Premierenprogramm haben wir versucht zu rekonstruieren.
Schade eigentlich, aber ich verstehe schon, dass diese Unterhaltung und auch der Eskapismus natürlich ein wichtiger Moment war und das amerikanische Kino war ja auch sehr üppig besetzt, wenn es darum ging. Aber es gibt ja noch diesen anderen Seitenstrang, den Sie betonen wollen in Ihrer Reihe, diese politischen Filme, die zu einer Art Umerziehung genutzt werden. Sollten. Da geht es auch um dokumentarische Bilder, zum Beispiel aus dem befreiten Konzentrationslager Majdanek. Weiß man eigentlich, wie das Berliner Publikum damals auf diese Filme reagiert hat?
Es ist sehr unterschiedlich. Also Ulrike Weckel, die wir auch zu Gast haben, Professorin in Gießen, die hat ein sehr, sehr großes und umfangreiches Buch genau zu dieser Publikumsrezeption, nicht nur in Berlin, sondern auch insgesamt geschrieben. Und das ist eine sehr differenzierte Frage natürlich, wie das Publikum darauf reagiert hat. Also was man gleich vor Anfang an sagen muss, das Publikum wurde nicht gezwungen, diese Filme anzuschauen. Also es ist ganz klar, Menschen, die sich diese Filme angeschaut haben, sind da freiwillig reingegangen. Es gab wohl in Bayern ein paar Versuche, wo daran geknüpft wurde, dass man die Lebensmittelkarte bekommt. Aber das sind wirklich einzelne Versuche von einzelnen Personen und die wurden auch von den alliierten Besatzungsmächten sofort unterbunden danach. Also es ist ganz klar, Menschen, die sich das angeschaut haben, haben das freiwillig getan. Und ich glaube, es gab da durchaus auch eine Neugierde bei dem Publikum, sich damit zu konfrontieren, was man hätte wissen können, aber vielleicht nicht wissen wollte. Die Reaktionen sind, glaube ich, einfach psychologisch normal, soweit man das nachvollziehen kann, von völliger Abwehrhaltung, Unglauben, das kann doch nicht sein, weil man einfach so etwas nicht wahrhaben will, bis hin zu schockiert sein, weil man natürlich vielleicht mitbekommen hat, dass der jüdische Nachbar verschwunden ist und sich auch wahrscheinlich denken konnte, dass dieser jüdische Nachbar nicht mehr am Leben ist, aber unter welchen Bedingungen dieser Mensch sterben musste oder in welche Ausmaß das angenommen hat, also auch in den eroberten Gebieten oder teilweise eroberten Gebieten. Ich glaube, das war den wenigsten Leuten bewusst und ich glaube, da bestand durchaus eine Neugierde darauf. Das ist sicherlich kein Massenphänomen im Sinne, dass die komplette Berliner Bevölkerung reingegangen ist in diese Filme. Und im Vergleich, wenn man natürlich Besucherzahlen, ich habe jetzt keine auswendig im Kopf, aber wenn man Besucherzahlen anschaut, ist das jetzt natürlich nicht vergleichbar mit den eskapistischen Filmen, aber es ist schon so, dass zumindest der amerikanische Film Die Todesmühlen nicht schlecht besucht war. Was Majdanek und Auschwitz, also die beiden sowjetischen Produktionen angeht, da ist es etwas schwieriger, weil die schon im Sommer 1945 gezeigt wurden und da ist auch da gibt es sehr, sehr wenig Spuren einfach über die Rezeption und auch über selbst die Dauer, wie lange diese Filme überhaupt in den Berliner Kinos zu sehen waren, ist schwer zu greifen, weil einfach in dieser Zeit auch noch in den Tageszeitungen keine Kinoprogramme erschienen sind. Also da muss man sich dann immer in diesem Sommer, also bis zum Herbst 45, muss man eigentlich sozusagen immer indirekt schauen, wo finden Rezensionen statt, in welchen Tageszeitungen finden Rezensionen, erscheint in einer Tageszeitung zwei Wochen später nochmal eine Rezension, dann kann man davon ausgehen, der Film läuft auch zwei Wochen später noch. Also das ist so eine sehr, sagen wir mal, vage Annäherung an das Kinoprogramm im Sommer. Und eben Majdanek und Auschwitz, die liefen im Sommer 1945.
Jetzt zeigen die Amerikaner amerikanische Filme, die Sowjets sowjetische Filme, die Franzosen und Engländer natürlich ihre Werke. Wie ist das eigentlich mit dem deutschen Kino in dieser Periode? Wurde das auch gefördert? Fand das auch seinen Platz auf den Leinwänden in Berlin?
Es gibt ja, wenn man so will, zwei deutsche Kinos zu dieser Zeit. Das eine ist natürlich das nationalsozialistische Kino und während im Mai 1945 zuerst die Aufführung jeglicher NS-Produktion untersagt wurde, wurde allen Alliierten ganz schnell klar, dass mit den eigenen Filmkopien, mit den eigenen Filmen, sind sie niemals in der Lage, den Kinomarkt zu bedienen. Das hat auch ganz stark mit Rohstoffmangel, mit Rohfilmmangel zu tun oder auch Kopienmangel. Außerdem ist es aufwendiger, Synchronfassung, Untertitelfassung herzustellen, während die Kopien der NS-Filme, die waren einfach da. Sodass auch relativ schnell NS-Filme, die als in Anführungszeichen harmlose Unterhaltung eingestuft wurden, was auch immer man darunter versteht, wieder in den Kinos liefen. Und das Zweite ist natürlich dann, das deutsche Kino ist ein neues deutsches Kino. Das wurde am Anfang sehr, sehr zaghaft nur unterstützt, also wo auch ganz klar geguckt wurde, wer sind die Menschen, die politisch unverdächtig sind, die vielleicht auch nicht unbedingt Widerstandskämpfer waren, aber zumindest sich irgendwie nichts haben zu Schulden kommen lassen, was man jetzt offensichtlich wahrnehmen konnte. Vor allem von sowjetischer Seite kommt dann vergleichsweise schnell der Impuls, eine eigene deutsche Filmproduktion wieder zu ermöglichen, allerdings natürlich nach zentralistischem Muster gestrickt. Das wird dann im Mai 1946 die Gründung der DEFA sein. Ab Februar entsteht dann auch schon als die DEFA noch nicht DEFA, als DEFA existiert, bereits der Augenzeuge als erste deutsche Nachkriegswochenschau. Und ab Frühjahr 1946 ist dann auch der erste deutsche Nachkriegsspielfilm in Produktion, Die Mörder sind unter uns, unter der Regie von Wolfgang Staudte. Der Film hat dann im Oktober 1946 seine Premiere. Und diese Premiere haben wir jetzt auch für unser Projekt als Endpunkt genommen. Also sozusagen diese Zeit des Übergangs zu beleuchten, also von dieser Kriegsende, Besatzung, Befreiung bis hin zu diesem Neuanfang, wenn man so will, in der deutschen Filmproduktion.
Frederik Lang, Kurator der Reihe Zwischen Kriegsende und Neuanfang, die Kinokultur der Alliierten in Berlin von 1945 bis 1946. Das Programm ist zu sehen im Zeughauskino des Deutschen Historischen Museums, dem Kino Krokodil und dem Bundesplatzkino in Berlin und beginnt am 6. Oktober. Es war natürlich die Filmmeldung der Woche, dass die Drehbuchautoren aus Hollywood ihren Streik jetzt beigelegt haben und wieder zurück in ihre Writers' Rooms gehen, um, ja, 233 Millionen Dollar im Jahr reicher, müsste man sagen. Denn so groß ist in etwa die jährliche Summe des ausgehandelten Tarifvertrags mit den Studios. Details und Reaktionen dazu aus Hollywood hat Katharina Wilhelm.
Der Jubel groß. Auf Social Media teilen Drehbuchautoren ihre Freude über die Einigung zwischen der Gewerkschaft WGA und den Hollywood-Studios. Rund 5 Monate dauerte der Streik. Es ging dabei um bessere Bezahlung, eine bessere Gewinnbeteiligung an Serien und Filmen von Streaming-Plattformen und den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Und noch ist der Deal nicht final. Die rund 11.500 Mitglieder der Drehbuchautorengewerkschaft müssen noch zustimmen. Am Dienstag soll der Vorstand das Papier abnicken, dann sind die Mitglieder dran. Positive Rückmeldungen zum Deal kamen aus der US-Politik. Der Gouverneur von Kalifornien begrüßte die Einigung. US-Präsident Joe Biden schrieb in einer Mitteilung:
Es gibt einfach keine Alternative dafür, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer zusammenkommen und mit guten Absichten auf ein Abkommen hin verhandeln, das ein Unternehmen stärker macht und die Bezahlung, Zuschüsse und Würde sicherstellt, die den Arbeitnehmern gebührt.
Der Doppelstreik hatte fast die komplette Filmindustrie lahmgelegt. Betroffen waren viele unterschiedliche Berufsgruppen, die nicht arbeiten konnten, wie Make-up-Artists, Kameraleute, Bühnenbildner oder die Postproduktionsbranche. Auch Kostümverleiher in Hollywood klagten über wenig Arbeit und mussten Mitarbeiter entlassen. Die Streiks sind allerdings noch nicht sofort vorbei. Die Drehbuchautorengewerkschaft ermutigte ihre Mitglieder, sich mit der ebenfalls streikenden Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA solidarisch zu zeigen. An den Streikposten in Los Angeles war es am Montag trotzdem ruhig. Proteste vor den Studiotoren waren nicht zu sehen. Grund war allerdings nicht die Feierlaune, sondern der jüdische Feiertag Yom Kippur. Dienstag wollen beide Gewerkschaftsseiten wieder planmäßig demonstrieren. Doch die Hoffnung ist da, dass der Deal der Drehbuchautoren eine Art Vorlage für die Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA darstellt, die ebenfalls noch streikt, sagt auch Drehbuchautor Brian Nelson dem örtlichen Radiosender.
Whatever deal we make, maybe the template for other deals going forward.
Solange die 160.000 Mitglieder der Schauspielergewerkschaft ihre Arbeit niederlegen, bleiben die meisten Filmsets noch dunkel. Die Schauspieler streiken seit Mitte Juli. Seitdem gibt es keine Gespräche mit den Studios. Die SAG-AFTRA-Mitglieder dürfen weder Filme noch Serien für die großen Hollywood-Studios drehen, noch ihre fertigen Projekte bewerben. Und selbst wenn sich auch die Schauspielergewerkschaft schnell einigen sollte, brauchen Dreharbeiten eine gewisse Vorlaufzeit, erklärt Branchenexperte Matt Bellany im Interview mit CNBC.
Best case scenario, if the actors do the deal that we think they will do, we think that around Thanksgiving we could probably get back up to production.
Im besten Falle könnten die Dreharbeiten Ende November rund um Thanksgiving wieder anlaufen. Das heißt aber auch, viele Serien und Filme, die bereits verschoben werden mussten, wie zum Beispiel Dune 2 oder die letzte Staffel von Stranger Things, werden nach wie vor später als geplant veröffentlicht. Immerhin, die Late-Night-Shows dürften wieder schneller anlaufen, wenn die Drehbuchautoren wieder Witze für die Moderatoren schreiben dürfen.
Ja, und ob die Schauspieler einen Deal erreichen können, das könnte sich schon Montag abzeichnen. Denn dann treffen sie sich zum ersten Mal seit langer Zeit wieder mit den Produzenten und Studiobossen für weitere Tarifgespräche. Manche Beobachter vermuten, dass schon in wenigen Tagen der große Streik von Hollywood vorbei sein könnte. Wie das ausgeht und was das bedeuten könnte für die Industrie, das erfahren Sie natürlich bei uns im Programm und auch hier in Vollbild.